Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Autor Hajo Schumacher. Kein Netz heißt sein jüngstes Buch über den richtigen Umgang mit dem Internet. Und glücklicherweise hat er ein Netz zu Hause, sonst könnten wir jetzt nämlich nicht sprechen. Hallo Hajo Schumacher.
Hallo, lieber Corbinian Frenzel.
Wir gucken auf die wichtigen Fragen dieses Tages. Sie ahnen richtig, liebe Hörerinnen und Hörer, der Wahlsonntag, ja, der wird eine zentrale Rolle spielen. Aber wir sind ja auch immer auf der Suche nach den Meldungen, die uns wirklich alle betreffen im täglichen Leben. Und ich hätte da eine. Heute ist der Tag der Rückengesundheit. Motto, kein Bock auf Rücken. Herr Schumacher, alles okay bei Ihnen nach einem Jahr Homeoffice?
Ach, es ist ein Elend. Ich gestehe, im zweiten Lockdown bin ich deutlich nachlässiger, was meine sportlichen Aktivitäten angeht. Aber eine Angewohnheit habe ich mir tatsächlich, und da bin ich sehr stolz drauf, erhalten. Ich mache jeden Morgen so viele Liegestützen, wie ich kann.
Aha, und wie viele sind das?
Mit dieser Einschränkung. Das ist extrem abhängig von der Tagesform. Also es ist keine Linie, die nach oben zeigt, sondern hat womöglich was mit dem Schlaf davor, mit dem nächtlichen Durcheinander mit Alkoholkonsum am Vorabend zu tun. Aha. Aber es sind so zwischen 30 und über 50.
Okay, wobei, das ist nicht schlecht, das ist okay.
Naja, wobei ein ordentlicher Trainer sagen würde, die sind jetzt nicht vorbildlich ausgeführt, sondern eher so diese Bastard-Liegestützen, so mehr den Oberkörper ein bisschen wackeln und die Arme nicht so viel.
Alles klar. Gut, das haben wir auf jeden Fall schon mal geklärt. Ja, falls Sie irgendwie Probleme haben beim Zuhören jetzt zu Hause mit dem Rücken, machen Sie vielleicht einfach ein paar Liegestütze. Ich kann Ihnen übrigens auch sagen, was das Motto vor ein paar Jahren war, Haltung bewahren am Weltrückentag. Und da sind wir dann schon in gewisser Weise wieder beim Großthema dieses Tages, die Wahlen und die Folgen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur am Tag danach, nach den ersten beiden Wahlen dieses sehr wahlreichen Jahres 2021. Das Ergebnis in Spiegelstrichen, klare Bestätigung für den grünen Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Das gleiche gilt für Malu Dreyer von der SPD in Rheinland-Pfalz. Die CDU, lieber Hajo Schumacher, da hätte ich jetzt verschiedene Formulierungsvorschläge, wenn ich heute auf die Zeitung schaue. FAZ schreibt, die CDU verliert deutlich. Die Bild schreibt, CDU schmiert ab. Und der Tagesspiegel, CDU taumelt ins Wahljahr. Welche passt am besten für Sie?
Ich würde einmal die Grundthese noch kurz in Frage stellen. Ist es wirklich die CDU oder sind es zwei, ich möchte mal sagen, nicht ganz charismatische Kandidaten, die in den beiden Bundesländern zur Wahl standen? Also die waren ja nun beide, also Frau Eisenmann in Baden-Württemberg hat ja wirklich alles getan, die Landeselternschaft gegen sich aufzubringen. In Rheinland-Pfalz war auch nicht viel mit Herrn Bald auf. Insofern wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Die zentrale Frage, die sich mir stellt, ist, sind diese beiden Wahlergebnisse Anzeichen für eine Wechselstimmung? Und das ist etwas, was es in Deutschland ja wie so ganz seltene Naturschauspiele wirklich gar nicht häufig gibt. Ich war 94 bis 98 in Bonn, so alt bin ich schon. Das war die letzte Saison, die Helmut Kohl da gespielt hat. Mhm. Und es war eine ganz ähnliche Stimmung. Es lag sowas Bleiernes über dem Land. Und da gab es dann auch keine Kabinettsumbildung mehr, keine Energie mehr. Alle wussten, dass es vorbei ist. Eigentlich war es ja schon 94 vorbei, aber Rudolf Scharping war nicht stark genug, um Kohl wegzujagen. Und diese Stimmung haben wir jetzt auch. Corona verstärkt das alles nochmal, diesen Eindruck von Müdigkeit, für den ich auch durchaus Verständnis habe.
Das, wenn ich da gerade mal einhaken darf, das ist dann vielleicht wirklich das Interessante, auch aus meiner Wahrnehmung an diesem Wahlabend, dass sich da etwas gezeigt hat. Ich spiele mal Lars Klingbeil ein, den SPD-Generalsekretär, der das folgendermaßen formuliert hat.
Für den Bund ist das Signal von heute Abend, das Rennen ist offen. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Wir wollen Mehrheiten jenseits der Konservativen. Und ob am Ende die SPD oder die Grünen vorliegen, das wird sich ja in den nächsten Monaten erst entscheiden.
Also dieses alte Willy Brandt-Motiv, ja, diese Hoffnung, Mehrheit jenseits der Konservativen, hat er jetzt gesagt, Mehrheit jenseits der Union. Das ist in beiden Wahlen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deutlich geworden, möglich geworden durch die Ampel.
Wobei wir allerdings auch zwei Kandidaten hatten, die auf eine sehr eigene Art aber eine CDU überflüssig machen. Wenn man sich Winfried Kretschmann anguckt, der hatte höhere Zustimmungsraten bei der CDU als die eigene CDU-Kandidatin. Und Malu Dreyer ganz anders als Kretschmann, aber hat ja auch so etwas, ja, da braucht man keine CDU. Die ist im besten Sinne Landesmutter, wobei ich jetzt gar nicht in irgendwelche Klischees abgleiten will, aber die hat sowas, ja, sowas Kümmerndes und gleichwohl auch was durchaus Entschlossenes. Die Frau wäre ja auch längst SPD-Chefin und womöglich Kanzlerkandidatin, wenn sie nicht an dieser tückischen Multiplen Sklerose leiden würde, was mir übrigens größten Respekt abnötigt, dann trotzdem sich zur Wahl zu stellen und Ministerpräsidentin sein zu wollen. Aber die Frau ist einfach besonders und da braucht man keine CDU.
Sie sind da nicht ganz unbefangen, das glaube ich, muss ich sagen, Aja Schumacher. Sie haben mit Malu Dreyer schon mal ein Buch zusammengeschrieben, ne? Die Zukunft ist meine Freundin, wie eine menschliche und ehrliche Politik gelingt. Da habe ich mich gefragt, wie kam es dazu? Überzeugung oder brauchten Sie das Geld damals?
Geld braucht man als freier Journalist nie, weil man ist einfach so wahnsinnig gut, auch mit den Honoraren Ihres Hauses ausgestattet.
Gerne.
Ich habe allerdings, das muss man fairerweise sagen, auch ein Buch über Angela Merkel geschrieben. Und beide Frauen haben etwas gemeinsam, dass sie nämlich eben nicht nur ihre klassische eigene Parteiklientel bedienen, sondern auch darüber hinaus weit ins andere Lager, in die politische Mitte hinein wirken und funktionieren, wählbar sind. Kretschmann übrigens auch. Das macht jeden Regierungschef aus, dass er eben nicht nur die eigenen Programmpunkte verteidigt, sondern einen Schritt weiter geht. Mhm. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, was das für den Bund bedeutet. Ne?
Genau, die würde ich nämlich gerne nochmal. Ja, die würde ich nämlich gerne nochmal aufnehmen. Bei Ihnen klingt das gerade sehr stark nach letztendlich der Persönlichkeitsfrage. Aber ist es möglicherweise, ich habe ja gerade das Stichwort Ampel genannt und es ist in aller Munde jetzt seit gestern Abend, ist es auch eine Frage von politischen Projekten oder Mehrheiten, die man auch schon mal zusammen fantasieren kann?
Also wenn wir realistisch sind, dann kann ich für diesen September Bundestagswahl mir genau zwei Konstellation zusammen fantasieren. Das eine ist schwarz-grün. Als Zeitleser wartet man da schon seit 20 Jahren drauf, weil es wird einem jedes Mal versprochen. Das andere Projekt ist die Ampel. Und wir hatten ja schon mal Rot-Grün im Bund. Da hatte man natürlich einen, auch da gilt wieder die These eines Regierungschefs wie Gerhard Schröder, der weit über die eigene Partei hinaus ins andere Lager strahlt. Schröder war der Genosse, der Bosse, der Wirtschaftsmann. Das kann man jetzt so für Olaf Scholz nicht so richtig sagen. Auf der anderen Seite hätte man die FDP mit im Boot, die ja der große Gewinner ist, zumindest bei den Kleinen. Also die FDP ist wieder da, so viel kann man sagen. Und diese Konstellation, so eine etwas wirtschaftsliberale FDP, passt auf, dass die Grünen nicht zu viel ökologische Flausen machen. Das passt vielleicht so ins Stimmungsbild der Deutschen. Und ich erinnere nochmal an 98, man konnte sich auch gar nicht so vorstellen, dass es ein Leben ohne Helmut Kohl gibt.
Vor allem er selbst konnte sich das nicht vorstellen. Anders als bei Angela Merkel hatte er ja eben das fünfte Mal eben doch noch kandidiert.
Aber Angela Merkel hat ja, ich glaube, es war im letzten Wahlkampf gesagt, in einer Fernsehdiskussion, Sie kennen mich. Das war damals noch so ein bisschen Verheißung. Heute würde es wie eine Drohung klingen. Es war also ausgesprochen schlau von Angela Merkel zu sagen, ich trete nicht wieder an, bringt aber auch ein Riesenproblem mit sich, weil wen wählt man da jetzt eigentlich? Also die Machtfrage in der Union ist sowas von ungeklärt. Man hat den Söder, der aber auf dem absteigenden Ast ist. Man hat den Laschet, der jetzt bei dieser Landtagswahl versucht hat, sich so weit runter zu ducken, dass aber auch gar nichts an ihm hängen bleibt. Man hat Frau Merkel, deren Stern und Einfluss am Sinken ist. Der stärkste Mann der CDU erscheint mir im Moment jedenfalls, ist Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef. Aber das ist das, was die Wähler gar nicht mögen, ungeklärte Machtfragen. Und da muss die CDU mal schleunig sehen, dass sie Klarheit haben. Und da muss dann auch der mutmaßliche Kandidat Laschet mal sowas wie ein Programm hinlegen, das sich von Angela Merkel dann doch deutlich abhebt. Und wie gesagt, Wechselstimmung ist in Deutschland nicht sehr verbreitet. Ja, Reformstimmung schon gar nicht, aber zumindest muss es was anderes sein. Und das ist eine Chance für Laschet.
Wir schauen uns ein paar dieser Fragen nochmal an und wir schauen uns gleich erstmal genauer an, woher die Gewinne kommen für die eine und die Verluste für die anderen und welche Rückschlüsse man dann auch ziehen kann auf die Frage, wie man eigentlich Wahlen gewinnt. Kretschmann bleibt, Malu Dreyer bleibt. Die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg haben Kontinuität gewählt, aber das haben sie getan, nicht ohne die ein oder andere Verschiebung. Und die gucken wir uns jetzt genauer an. Hajo Schumacher ist weiter an meiner Seite, Journalist und Kommentator unter anderem im RBB oder auch bei der Berliner Morgenpost. Und auch dabei Volker Fintheimer mit den Zahlen von Infratest DIMAP. Volker Fintamer, die Verlierer sind vielleicht ja noch deutlicher auszumachen als die Gewinner bei diesen beiden Landtagswahlen. Zwei große Verlierer, die Union und auch die Partei, über die wir heute Mittag noch gar nicht gesprochen haben, über die wir sonst immer viel gesprochen haben, die AfD mit zwei richtig dicken Minusbalken nach unten. Wo sind denn die Stimmen hin? Fangen wir mal bei der AfD an.
Ja, ich meine, die ist ja in Baden-Württemberg von 15,1 auf 9,7% abgerutscht. 15,1, das war damals noch das beste Ergebnis in Westdeutschland. In den Zahlen bedeutet das tatsächlich 345.000 Stimmen weniger für die AfD. Und da fällt dann schon auf, dass der größte Block der Nichtwähler ist. Das sind dann plötzlich 110.000, die beim letzten Mal noch ihre Stimme der AfD gegeben haben, die jetzt nicht mehr da sind, was tatsächlich darauf hindeutet, auf die Zerstrittenheit dieses Landesverbandes, wo es ja viele Ultrarechte gibt, auch Parteiausschlussverfahren, die mal gelingen und mal nicht. Die Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende hat das ja auch schon zum Thema gemacht. Und dann fällt tatsächlich auf, dass auch die großen Parteien etabliert haben. Zum Beispiel die CDU. Dort sind wieder 70.000 Wähler hingegangen. Was bedeutet, dass das ursprünglich mal Unionswähler waren, die beim letzten Mal auch bei der AfD ihr Glück probiert haben. Oder zur SPD und zur FDP sind 40.000 Wählerinnen und Wähler gegangen. Insofern gibt es da schon erhebliche Verluste bei der AfD, die sich, wie gesagt, insgesamt auf 345.000 Stimmen und ein erhebliches Maß konzentrieren. Wenn man nochmal die Alterskohorte sich anguckt, dann fällt nach wie vor auf, dass die AfD am stärksten abschneidet bei den 25- bis 59-jährigen Männern, doppelt so stark als bei den Frauen.
Hajo Schumacher, an dieser Stelle schon Fragen oder Anmerkungen oder wollen wir mal auf die CDU schauen direkt?
Auf der einen Seite sehe ich meine These bestätigt, die Führungsfrage ist unklar, man weiß bei der AfD immer noch nicht so ganz genau, es ist jetzt eine rechtskonservative Partei, noch so einigermaßen am Rande des Spektrums des Demokratischen oder eine Rechtsextreme. Das heißt, es scheint vielen Wählern offenbar ja unklar zu sein, was sie kriegen. Mich wundert das, weil gerade Baden-Württemberg ja aus dem Heimatland der Querdenker, der Corona-Leugner und sowas war. Das wäre ja eigentlich jetzt die Möglichkeit gewesen, auch mal mit der Corona-Politik der etablierten Parteien abzurechnen. Das hat offenbar gar nicht stattgefunden, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Die Leute fanden die Corona Antworten der AfD jetzt auch nicht so wirklich überzeugend. Und ich fand es sehr interessant, was heute Morgen auf Twitter zu beobachten war, dass dieses Trump'sche Narrativ vom Wahlbetrug jetzt um sich greift. Wobei, was ist daran Wahlbetrug, wenn eine Partei ein paar Prozente verliert? Aber egal, also der Versuch, diese rechten Erzählungen auch nach Deutschland zu bringen, ist schon sehr augenfällig.
Was ich interessant finde, Volker Fintamer, Sie haben gesagt, die CDU, wie auch andere Parteien, aber auch gerade die CDU, konnte von der AfD Stimmen und Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen. Aber offenbar hat sie ja auch ganz schön viel Federn gelassen, sonst wäre ja dieser Minusbalken da nicht zu erklären.
Ja, gerade das Bild für die CDU in Baden-Württemberg ist ziemlich interessant. Die hat nämlich von der AfD genauso viele Wählerinnen und Wähler gewonnen, wie sie im Gegenzug an die Grünen verloren hat, nämlich jeweils 70.000. Insgesamt hat die CDU in Baden-Württemberg auch 265.000 Wählerinnen und Wähler verloren, auch ein Großteil Nichtwähler, 80.000 und gar keine Chance bei den Erstwählern. Da sind 75.000 Stimmen weniger verzeichnet gegenüber der Landtagswahl 2016. Also gerade bei den Jungwählern konnte die Union in Baden-Württemberg überhaupt nicht punkten. Und dazu kommt natürlich auch an die FDP, haben die Christdemokraten in Baden-Württemberg Stimmen abgegeben.
Schauen wir mal auf die Gewinner. Ich weiß gar nicht, ob man bei beiden Bundesländern eigentlich so klar den einen großen Gewinner ausmachen kann. Wahrscheinlich, wenn man das tut, sind es die Grünen, die in beiden Bundesländern ja dazu gewonnen haben. Von wem denn?
Naja, in Baden-Württemberg haben sie noch nicht einmal dazu gewonnen. In Baden-Württemberg haben sie sogar 40.000 Stimmen weniger. In Rheinland-Pfalz haben sie dafür 70.000 Stimmen insgesamt mehr. Aber trotzdem hat es da eine Verschiebung gegeben. Also in Baden-Württemberg, wir haben es schon erwähnt, von der CDU, von der AfD, von der SPD und auch bei den Erstwählern haben sie leichte Hinzugewinne machen können. Allerdings auch bei den Grünen gibt es 40.000 Nichtwähler. Also auch die Grünen waren in Baden-Württemberg offenbar nicht überall überzeugend. Und genau dieses Potenzial der Nichtwähler sorgt für die Verluste insgesamt. In Rheinland-Pfalz sieht es ein wenig anders aus. Da konnten tatsächlich auch die Erstwähler und auch Nichtwähler überzeugt werden, auch zu- und fortgezogen. Also da hat es auch außerhalb der Parteien oder der regulären Parteiverschiebungen deutliche Zugewinne für die Grüne gegeben, die knapp 70.000 Stimmen mehr in Rheinland-Pfalz erzielen konnten.
Danke, Volker Fintermer, für diese Zahlen von Infratest DIMAP. Hajo Schumacher, ich gebe Ihnen dann noch mal eine Frage mit, die so alt ist, glaube ich, wie das Wahlsystem oder das Bundesrepublikanische, nämlich wo gewinnt man Wahlen? Können Sie aus diesen Zahlen etwas lesen? Die gewünschte, sozial gewünschte Antwort ist ja immer, man gewinnt sie in der Mitte.
Ja, da ist sicherlich was dran. Ich finde den internen Wettbewerb zwischen Grünen und SPD ganz interessant. Also wer auf dieser Seite des politischen Spektrums die coolere Partei ist, die jüngeren Wähler haben sich da ja offenbar entschieden. Und auch das Binnenspiel zwischen Schwarz und Gelb, also zwischen CDU und FDP, finde ich interessant. Ich weiß es nun aus der FDP, dass es da eine große, große Erleichterung gab, dass Friedrich Merz nichts geworden ist. Jemand, der in der FDP ein bisschen was zu sagen hat, sagte mir, das ist immer für 3% gut. Also diese Wirtschaftskompetenz, die natürlich auch gerade in Baden-Württemberg immer eine große Rolle spielt, die liegt ja so ein bisschen verwaist rum. Die kann man jetzt weder Armin Laschet, vielleicht noch ein bisschen Olaf Scholz zumessen, aber in Wirklichkeit ist deswegen die FDP die große Gewinnerin. Und diese Binnenverschiebungen auf den jeweiligen Seiten links und rechts, die werden vielleicht auch für die Bundestagswahl entscheidend, weil so eine starke FDP ist natürlich für eine Ampel ganz wichtig und auf der anderen Seite natürlich auch der Binnenkampf. Wenn die Grünen tatsächlich zweitstärkste Partei würden hinter der Union, dann könnten sie mit einer Ampel das Kanzleramt besetzen. Und ob den Deutschen jetzt so viel Wechsel genehm ist, das bleibt mal abzuwarten.
Wir werden diese Fragen aber, die Sie gerade aufgerufen haben, genau deshalb stellen, weil sie gerade so spannend sind. Danke bis hierhin an Hajo Schumacher. Der Auftakt ist gemacht im Superwahljahr, das ja noch 4 weitere Landtagswahlen und vor allem dann eine Bundestagswahl sehen wird im September. Nur eine Partei verrät uns bisher, wen sie uns dann als Kanzler anbieten möchten, die SPD mit Olaf Scholz. Die anderen müssen sich noch finden. Und wir helfen freundlicherweise an dieser Stelle mit Hajo Schumacher, Doktor der Machtphysik, wenn ich das so sagen darf. Ihre Dissertation dreht sich ja um Angela Merkels Strategien hin zur Macht in der Zeit, als sie das Kanzleramt noch nicht hatte. Gucken wir erstmal auf die CDU und ich gebe uns mal den Gedanken mit, den der Wahlforscher Uwe Jun heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur geäußert hat.
Der Druck auf die beiden Unionsparteien wächst, den Kanzlerkandidaten zu benennen, denn man muss klar sagen, sie haben den Amtsbonus diesmal nicht auf ihrer Seite, weil Frau Merkel nicht mehr antritt. Das Ergebnis war jetzt nicht besonders gut. Man muss sehen, wie kann jetzt die CDU, wie kann die Union wieder mehr in die Vorhand kommen? Und da hat sie nicht so viele Möglichkeiten. Sie kann versuchen, im Corona-Krisenmanagement Verbesserungen anzustreben, aber sie kann auch versuchen, den Parteien, also den Unionsparteien, einen Schub zu geben, indem sie die Kanzlerkandidatenfrage dann doch früher klärt.
Also, das ist die Empfehlung des Wahlforschers Jun, Hajo Schumacher. Ja. Wäre das jetzt der Moment? Ich meine, das ist ja interessant. Armin Laschet hat sich jetzt bis jetzt 12.32 Uhr noch immer nicht geäußert zum Wahlausgang.
Ja. Intern soll er wohl gegen die SPD-Minister in der Bundesregierung gewettert haben, dass die sich profilierten auf Kosten der Unionsminister, hat man gehört. Das ist der Versuch, glaube ich, jetzt hier in dieser Regierung Unfrieden zu sehen. Ich glaube, die größte Angst ist einfach, dass das jetzt noch ein halbes Jahr mit dieser doch sehr ausgezehrten Großen Koalition weitergeht. Und das, was der Wahlforscher Jun als Amtsbonus bezeichnet, würde ich im Moment eher als Amtsmalus bezeichnen, weil keiner will diese Regierung nochmal. Vielleicht gerade noch diese Kanzlerin, aber die würde wahrscheinlich auch nicht wieder gewählt, so wie Helmut Kohl beim 5. Mal. Und das ist wiederum ein Vorteil von Armin Laschet, auch wenn er sich etwas Zeit lässt. Er muss ja das Kunststück fertigbringen, quasi gegen Angela Merkel, einen Gegenentwurf zu Angela Merkel zu liefern, ohne parteilich illoyal zu sein. Reicht es schon, wenn man ein katholischer Westmann ist, gegenüber einer protestantischen Ostfrau?
Das wäre schon mal was. Würde es reichen, ja.
Eine dreifache Identität sogar. Nein, aber er muss natürlich auch mit einem Wahlprogramm und vor allen Dingen auch mit einem Personaltableau kommen, was neu ist, was unverbraucht ist, was frisch ist. Und ich glaube, eins kann man ganz sicher sagen, von den jetzigen Ministern der Union, und da nehme ich die der CSU mal gleich mit, sehe ich eigentlich keinen, den er übernehmen kann. Und das wiederum ist ein Vorteil von Armin Laschet, der ja immer Klammer auf, wie Helmut Kohl unterschätzt wurde. Der hat in Nordrhein-Westfalen eine sehr, sehr breite Mannschaft aufgestellt, die so alle Teile der Bevölkerung, zumindest aber der CDU, anspielt. Wenn ihm das gelingt, ich sag mal, so eine Mannschaft jetzt auch für Berlin aufzubauen, ich weiß nicht, wo er die Leute herholen will, aber nun gut.
Jetzt ist das die ganze Zeit, Mario Schumacher, noch gar nicht der Name Markus Söder gefallen. Ist das für Sie schon ausgemacht, dass es Armin Laschet ist?
Sagen wir mal so, wenn die CDU die Kanzlerkandidatur will, dann wird sie die kriegen. Die CDU ist viermal größer als die CSU. Das vergisst man immer. Armin Laschet und Nordrhein-Westfalen sind so, was Mitglieder und so weiter angeht, ungefähr genauso mächtig wie die CSU. Insofern, oder auch Markus Söders Stern ist ja in den letzten Wochen, wenn man sich die Umfragen anguckt, ja, zur Sternschnuppe geworden. Also der große Triumphzug des Bayern ist jetzt auch ein bisschen vorbei. Und ich würde nicht ganz ausschließen, dass es Kräfte auch in der Union gibt, die sagt, ach komm, diese Bundestagswahl ist eh verratzt, die Grünen sind so stark. Und wenn die Möglichkeit haben, mit einer Ampel zu regieren, haben wir keine Chance. Jetzt lassen wir das einmal vom Tisch gehen und warten auf die Zeit danach. Also dass es Menschen gibt, die sagen, komm, jetzt schicken wir den Laschet vor, dann verliert der und dann ist der Weg frei beim nächsten Mal.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz auf diese Grünen schauen. Sie haben sich ja schon festgelegt in verschiedenen Gesprächen, die ich gehört habe. Ja. Für Sie soll das am liebsten die Annalena Baerbock übernehmen und nicht Robert Habeck.
Das ist nicht am liebsten, also das ist jetzt keine persönliche Präferenz von mir, aber eine strategische. Wenn meine Gegner Christian Lindner, Olaf Scholz und mutmaßlich Armin Laschet, meinetwegen auch Markus Söder heißen, wenn ich dann jetzt einen vierten alten weißen Mann, Identitätspolitik, ins Rennen schicke, dann wäre das ziemlich unklug. Ich glaube, Annalena
Obwohl die
Baerbock,
Grünen gerade mit einem eher älteren weißen Mann in Baden-Württemberg auch viele Konservative überzeugt haben.
Ja, in Baden-Württemberg mag das sein, aber ich weiß nicht, ob dieses, ich sag mal, dieses Grauschläfige, was der Kretschmann verströmt, ob Robert Habeck das hat. Der ist ja dann doch eher so der philosophische Drüberweggleiter und Habeck würde sich unsterblich machen, wenn er, und zwar ohne, dass das irgendwie so Onkel oder gönnerhaft daherkommt, wenn er einfach sagt, so aus vielerlei Überlegungen finde ich, dass Annalena die bessere Kandidatin ist und lasse ihr den Vortritt. Fände ich großartig.
Ich habe einen ganz unkonventionellen Vorschlag an dieser Stelle. Ich finde, die Grünen sollten das bei der Doppelspitze belassen und nach der Wahl wird entschieden. Denn folgende Konstellation, wir kriegen Schwarz-Grün, dann fände ich eine starke Vizekanzlerin, Annalena Baerbock, zwingend notwendig neben einem Kanzler, wie auch immer er dann heißt, von der CDU. Mhm. Wenn es aber eine grüne Ampel wird, dann wäre vielleicht so ein Moderierer wie Habeck in einem Kabinett, das dann wahrscheinlich sowieso ohne Probleme paritätisch besetzt wird, vielleicht die bessere Wahl.
Finde ich eine Spitzenidee. Die entscheidende Frage ist, können wir das den Wählern zumuten? Vielleicht ja. Ich würde es nicht machen, hat es noch nie gegeben. Es gab ja immer mal diese Gedankenspiele, so die israelische Lösung, so auf der Hälfte der Legislaturperiode tauschen wir dann einfach.
Part-Time-Kanzler, das wäre natürlich auch interessant. Ich meine, die sind beide familiär gefordert.
So Jobsharing.
Ja, das wäre... Übrigens aber zurückguckend in die Geschichte, wissen Sie, dass die SPD beispielsweise in den 50er Jahren niemals so etwas formuliert hat wie, wir haben einen Kanzlerkandidaten, weil das entweder gingen sie davon aus, dass es sowieso der Vorsitzende oder sie haben halt auch wirklich in dieser Logik gedacht, naja, das wird halt nach der Wahl entschieden, mal gucken, wer dann am besten passt. Ist lange her, gebe ich zu.
Keine Experimente war, glaube ich, ein Slogan von Konrad Adenauer, der damals die ganze Zeit Kanzler wurde, während die SPD keinen Kandidaten hatte.
Okay, ich gebe zu, das ist vielleicht nicht das Erfolgsmodell.
Wie gesagt, ich finde diese Gedankenspiele hochspannend. Nur, ich glaube, wir sind in Deutschland in einer sehr interessanten Phase, nämlich wir erleben diese Wechselstimmung. Diese Wechselstimmung ist aber ein scheues Reh, um da mal ein schiefes Bild reinzubringen. Wechsel ja, aber dann so wie Gerhard Schröder, so von wegen, danke Helmut, es reicht. Oder wir wollen nicht alles anders machen, aber besser machen. Also so von wegen, liebe Leute, ja, wir wechseln ein bisschen, aber macht euch keine Sorgen, eigentlich verändert sich nichts. Veränderung ohne Risiko war auch so ein Schröder-Slogan. Und ich glaube, wenn die Grünen jetzt zu viele Experimente machen, dann verschrecken sie ja das scheue Reh des Wählers ganz schön schnell.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Es ist das große Thema, das uns auch heute hier beschäftigt. Corona und die Frage, wie umgehen mit den wieder ansteigenden Infektionszahlen. Eigentlich war ja eine Notbremse vereinbart, wenn die Infektionszahlen, so wie jetzt zum Beispiel in Brandenburg in zwei Landkreisen, über die 100er-Grenze gehen mit Geschäftsschließung und Einschränkung dann auch wieder bei den Schulen und Kitas. Die wird da jetzt aber nicht gezogen, genauso wenig wie in Nordrhein-Westfalen. In Düren, da wollte der Landrat die Schulen wieder dicht machen angesichts der hohen Zahlen. Das Schulministerium hat es ihm untersagt, was dann Karl Lauterbach, den SPD-Gesundheitsexperten, zu folgendem Tweet veranlasst hat. Düren ist meine Heimatstadt. Der Inzidenzwert liegt bei 240. Trotzdem erlaubt die Landesregierung dem Kreis nicht, die Schule bis Ostern zu schließen. Ohne jede Parteipolitik. Das ist völlig verantwortungslos, riskiert Leben und führt unsere Notbremse bei Inzidenz 100 ins Absurde. Tweet Ende. Hajo Schumacher, stimmen Sie ihm zu?
Ich muss gestehen, dass ich Karl Lauterbach in den letzten Monaten sehr wechselnd bewertet habe. Phasenweise geht er mir fürchterlich auf die Nerven. Auf der anderen Seite darf man auch mal festhalten, der Mann hat relativ häufig recht. Und ich betrachte ihn inzwischen gar nicht mehr so sehr als SPD-Gesundheitspolitiker, sondern als so eine Mischung aus Spahn, Drosten und Sprachrohr der Politik. Und er hat ja recht. Intensivmediziner haben gerade in einer offenen Erklärung gefordert, die Schulen wieder dicht zu machen, weil offenbar diese britische Mutante sich gerade auch bei Jüngeren rasend schnell ausbreitet. Und ich erinnere nur so an die letzten Lockdowns oder die Wochen davor. Ganz häufig hatten wir eine ganz ähnliche Situation, so von wegen, wenn die Zahlen steigen, ach komm, lass noch eine Woche oder zwei die Baumärkte offen oder die Schulen oder sonst was. Und dann hinterher dauert es ewig lang, um von diesen Zahlen wieder runterzukommen. Und ich fürchte, wenn man die Prognosen, die Modellrechnungen, so Ostern haben wir ja deutschlandweit Inzidenz von 350, wenn man sich das alles so vergegenwärtigt. Ich meine, hey, dieses Schuljahr ist sowieso, ja, wo auch immer.
Ja, darf ich schon mal einhaken und widersprechen?
Gern.
Stimmt, unbedingt. Das Schuljahr ist hinüber, was die Leistung angeht, aber was die sozialen Kontakte der Schülerinnen und Schüler angeht, das ist ja das ganz Entscheidende. Und ich muss sagen, so sehr das Virologische sicherlich für solche Maßnahmen spricht, wir haben immer wieder das Versprechen gehabt, die Schülerinnen und Schüler, die Kinder in den Kitas, die dürfen nicht als Erste drunter leiden. Und jedes Mal, wenn wir hohe Inzidenzfallen haben, ist das Erste, was der Politik einfällt. Noch vor den Friseuren, die Gartenmärkte, auch die Fabriken. Also das heißt, wir haben immer eine ganz klare Priorisierung und am Ende dieser ganzen Kette mit der geringsten Lobby sitzen die Schülerinnen und Schüler mit wirklich schlimmen Folgen.
Ja, klar. Allerdings ist offenbar diese Mutante nimmt keinerlei Rücksicht auf unsere Reihenfolgen und es scheint, wie gesagt, ich bin kein Virologe, aber es scheint ja so zu sein, dass 1.1.7 sich insbesondere bei jungen Menschen verbreitet. Und das führt ja zu dieser blöden Sandwich-Situation. Wir haben die Jüngeren, bei denen die Verläufe nicht ganz so schlimm sind, wobei es da auch Langzeitschäden gibt. Und wir haben die Hochbetagten, die jetzt langsam durchgeimpft sind. Aber ich sag mal, dieser Korridor, in dem ich mich auch befinde, so ich sag mal zwischen,
also so zwischen
30 und 40, 60,
ja,
oder wie auch immer, ich habe es ein bisschen großräumiger gefasst. Da geht natürlich dann die nächste Welle voll rein. Ne? Und da trifft
aber,
jetzt alles zusammen.
Lieber Hajo Schumacher, so
Frankreich.
Frankreich hat beispielsweise die Entscheidung getroffen, die politische Entscheidung von ganz oben. Die Schulen bleiben auf. Koste es, was es wolle, würde ich jetzt fast mal ergänzen. Mit dem Ergebnis, die Schulen waren wirklich die ganze Zeit beschult und zwar auch fast im Normalunterricht, ganz wenig Wechselunterricht nur in Frankreich. Frankreich hatte Probleme, aber jetzt auch nicht mehr oder weniger als Deutschland beispielsweise, was Infektionen angeht, wenn man die letzten Monate sich anschaut.
Ja, ich hätte es zum Beispiel auch toll gefunden, wenn wir unsere Lehrer und Lehrerinnen und das Kita-Personal genauso wie das medizinische Personal bevorzugt geimpft hätten. Dann hätten wir jetzt sicherlich ein Problem weniger. Hätte Fahrradkette. Die Franzosen haben sich für diesen Weg entschieden und ich glaube, Langfristigkeit bei solchen Wegen ist dann auch ein gewisser Vorteil, als wenn man jetzt alle zwei Wochen die Strategie wechselt. Wie gesagt, bislang war es nicht verkehrt, auf Karl Lauterbach zu hören. Auch wenn ich das ungern sage. Okay,
wenn Sie es auf diese Formel bringen wollen. Ich setze jetzt mal dagegen, ich höre lieber auf Emmanuel Macron. Da habe ich, glaube ich, jetzt, wenn das jetzt ein politisches Quartett wäre, hätte ich jetzt eindeutig gewonnen, ja, oder?
Mal gucken, wem noch eine längere politische Zukunft blüht.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages mit dem Journalisten und Autor Hajo Schumacher. Dazu zählt heute ein trauriger Rückblick. Wir schauen auf 10 Jahre Bürgerkrieg in Syrien. Heute vor 10 Jahren gab es erste Demonstrationen gegen Assad in Damaskus, inspiriert von der Welle des arabischen Frühlings, der schon durch andere Länder gezogen waren. 10 Jahre später, Hajo Schumacher, kann man 600.000 Tote zählen, Millionen sind auf der Flucht und der Mann an der Spitze ist immer noch Assad. Es fühlt sich zum Verzweifeln sinnlos an, dieses Jahrzehnt.
Ich kann mich vor allen Dingen erinnern, wie ich vor 10 Jahren wirklich gebannt, ich glaube, es war tatsächlich Twitter, wirklich so verfolgt habe, wie dieser arabische Frühling so, naja, diese kleinen Blüten von Demokratisierung und sowas trieb. Und jetzt 10 Jahre später kann ich das auch ganz selbstkritisch sagen, mit wie viel Naivität und Ahnungslosigkeit ich auf diesen Teil der Welt geblickt habe. Weil wenn man sich den Konflikt anguckt, wie viele Interessen da im Spiel sind, ob das die Kurden, die Islamisten, die Hisbollah, IS, die Russen, also da ist so viel, Saudi-Arabien haben wir noch vergessen und Katar, also da sind so viele Stellvertreterkonflikte unterhalb dieses Krieges und mir war das vor 10 Jahren überhaupt nicht klar. Ich dachte, ach, da gibt es jetzt so eine friedliche Revolution und dann werden die alle demokratisch und kaufen deutsche Autos und alles ist dufte.
Aber wobei ja die Frage ist, Herr Schumacher, ist dieser Platz für diese vielen Stellvertreter, Sie haben Saudi-Arabien, Sie haben Russland genannt, man kann die Terrorgruppen, die sich dann breit gemacht haben, vom Irak kommt, auch erwähnen, haben die diesen Platz auch gefunden? Und das wäre dann die Verantwortungsfrage in Richtung unserer Adresse, Richtung Westen, weil es eben kein wirkliches Eingreifen, kein wirkliches Engagement gab.
Also der Glaube daran, dass Eingreifen, militärisches Eingreifen, in diesem Fall ja, war ja mal wieder die NATO im Gespräch, dass das nun zu dauerhaftem Frieden führt, das haben wir weder im Irak noch in Afghanistan jetzt positiv bewiesen bekommen. Es ist eine fürchterliche Konstellation, aber die Lösung, wir schicken jetzt Bomber und bomben Assad aus seinem Palast, so einfach ist es nicht. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Alevitin, die sagte, man kann über Assad oder auch über den irakischen Diktator Saddam Hussein sagen, was man will. Natürlich waren das auch schlechter mit ihren Geheimdiensten, die Leute eingesperrt und gefoltert haben. Auf der anderen Seite haben sie sowas wie Religionsfreiheit im weitesten Sinne zugelassen. Das heißt, alle möglichen Glaubensgruppen hatten so ihr Plätzchen und haben sich einigermaßen respektiert. Was wir da jetzt haben, dieses archaische Stämme kämpfen gegeneinander und die Religionen werden wieder gegeneinander in Stellung gebracht. Das ist auch keine Lösung.
Wobei das natürlich wirklich die schwierige Message sein kann, vielleicht sein muss nach diesen 10 Jahren arabischer Frühling, 10 Jahre jetzt Bürgerkrieg in Syrien, dass man sagt, behaltet lieber eure Despoten. Der Ruf nach Freiheit wird am Ende blutiger.
Das ist zynisch, aber Despot oder noch mehr durcheinander, eine tückische Wahl, oder? Also Pest und Cholera ist, glaube ich, ein passender Vergleich in dem Zusammenhang. Auf der anderen Seite darf man auch nicht unterschätzen, wenn zum Beispiel ein NATO-Partner wie die Türkei da versucht, jetzt auch, ich sag mal, seine Kurden Frage auf diese Art zu lösen, sein Gebiet auszudehnen. Wie soll die NATO agieren? Ja, wenn auf einmal Putin, die seit Zarenzeiten strategische Frage geklärt haben will, endlich einen Weg zum Mittelmeer und der Weg führt über Syrien. Wer genau soll sich da einschalten? Mir fehlt da wirklich die Fantasie.
Ich lasse diese Frage an dieser Stelle unbeantwortet. Erstens, weil ich keine Antwort habe. Zweitens, weil auch unsere Sendezeit hier langsam am Ende ist.
Das ging schnell.
Hajo Schumacher, ja, das ging schnell. Vielen Dank für Ihre Gedanken, gerne, für Ihre Einschätzungen heute. Gerne.